Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ja, auch heute ist das Thema Corona immer noch omnipräsent, überall in den Medien. Es gibt Shutdowns in den meisten oder in vielen europäischen Ländern und die Zahl der Infektionen steigt kontinuierlich. Auch an der Börse sieht es nicht anders aus. Die Kurse sind immer noch weit, weit von den letzten Höchstständen im Februar entfernt. Auch wenn der DAX sich gestern, ich glaube, ganz leicht erholt hat. Ja, wie gesagt, sind wir immer noch tief in der Verlustzone. Um auch mal eine andere Perspektive als immer nur meine hier preiszugeben, haben wir einmal Gerd Kommer interviewt. Gerade zu diesem Thema, er hat uns seine Einschätzung gegeben, was denn gerade so passiert. Er hat uns einige Tipps gegeben, wie man sich als Anleger idealerweise verhalten sollte. Und wir haben über das Thema Crash-Propheten geredet. Diese haben ja jetzt gerade Hochkonjunktur, da ja jeder Prophet diesen Crash genau so vorhergesehen hat, wie er gekommen ist. Achtung, Ironie. Und Gerd gibt uns auch hier seine Meinung zu. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo Gerd, herzlich willkommen zurück im Interview. Du bist ja schon ein sehr bekannter Gast bei uns. Du warst unser erster Gesprächspartner bei Finanzfluss, unser erster Interviewgast und bist jetzt mittlerweile sehr regelmäßig auf unserem Kanal. Du vertrittst ja eine Investmentphilosophie, mit der wir uns, oder zumindest ich mich am besten identifizieren kann. Und deswegen ist es ja, quasi unumgänglich, dass wir dich mal zur aktuellen Marktlage befragen, die ja, würde ich mal sagen, ein bisschen besonders ist als üblicherweise. Normalerweise brauchen wir dich ja nicht nach Prognosen zu fragen. Aber ja, wie siehst du derzeit die Marktlage? Was passiert und weswegen sind gerade die Börsen so am Durchdrehen?
Ja, gut, also generell wissen wir das ja alle, dieses Virus vor ziemlich genau einem Monat am 20. Februar, jetzt haben wir glaube ich den 18. März, fing die Märkte, die Aktienmärkte an wegen zunehmender Nachrichten, Neuigkeiten, ganz neu war das Thema ja da noch nicht mehr, aber ab dem 20. Februar ging es dann runter. Jetzt ist der globale Aktienmarkt irgendwo so bei minus 34% oder sowas, der DAX noch weiter unten.
Teilweise 40.
Ja. Also die Situation ist sehr unerfreulich, natürlich für Anleger. Was aber letztlich relevant ist, gab es solche Situationen schon mal. Wie sollte man reagieren? Kann es noch weiter runtergehen und so weiter? Solche Sachen könnten wir vielleicht heute besprechen. Dass ein Crash von einem Virus ausgelöst wird, das ist sicherlich eine neue Erscheinung oder ein neues Phänomen, ja.
Zumal man ja auch eigentlich und an verschiedensten Stellen gehört hat, dass der Virus eigentlich gar nicht so schlimm ist, in Anführungszeichen wie eine Grippe, nur sich deutlich stärker ausbreitet. Und der Einfluss auf die Wirtschaft halt deswegen so stark ist, aufgrund der ganzen Restriktionen. Was hältst du denn von der Politik? Übertreiben die oder... Also, oder ist das gerechtfertigt, was da gerade passiert?
Ich maße mir, da muss ich ganz offen sein, kein Urteil zu. Manchmal nervt mich diese sich täglich oder wöchentlich auf alle Fälle immer weiter verschärfenden Restriktionen. Jetzt ist ja der Lockdown sozusagen im Gespräch, dass also wirklich jedem verboten wird, außer vielleicht einem Familienmitglied oder Haushaltsmitglied überhaupt noch vors Haus zu gehen, aus dem Haus zu gehen und so weiter. Also klar, mich nervt das genauso wie jeden anderen und ich fühle mich da auch irgendwo beschränkt und gegängelt und was auch immer. Aber auf der anderen Seite hört man auch wieder, dass das die einzige Chance ist, diese Verbreitung des Virus zu verlangsamen, was ja offenbar wichtig ist, um eben die Zahl der Todesopfer so gering wie möglich zu halten und Zeit herauszuschinden für die Entwicklung eines Gegenmedikamentes und eben auch Kapazitätsaufbau in Kliniken und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich kann mir da eigentlich kein qualifiziertes Urteil anmaßen, ob diese Maßnahmen zu strikt sind oder ob sie gerechtfertigt sind. Ich weiß es nicht. Nervig sind sie auf jeden Fall.
Okay, und diese, ja, sagen wir mal 35-40% Verwerfung an der Börse, denkst du, das ist übertrieben oder?
Also letzten Endes, ich bin ein Mensch, ne, das mag nicht jedem sofort einleuchten, der grundsätzlich davon ausgeht, dass Wertpapierkurse, nicht nur Aktien, Preise auch andere Wertpapiere sogenannte faire Preise sind, also nicht fair im moralischen Sinne, aber eben die Informationen, die vorhanden sind zu dem Zeitpunkt, über den man spricht, korrekt widerspiegeln. Also dass sozusagen nicht hier irrationale Übertreibungen eine Rolle spielen, sondern das ist halt einfach jetzt die Marktmeinung, die Risikoaversion, die Risikoprämie, nennen das Risk Premium, das im Markt drin ist, kollektiv. Ne? Jeder Einzelne von uns hat eine bestimmte Risikoaversion, die natürlich im Zeitablauf schwankt, auf der Basis der Informationen, die wir im Zeitablauf bekommen. Der ganze Markt ist quasi das Kollektiv all dieser Einzelmeinungen. Und diese Risikoprämie ist jetzt halt einfach enorm gestiegen. Ne? Wir alle sind jetzt plötzlich pessimistischer, was die nächsten 12, 24, 36 Monate anbelangt. Ja. Manche sind noch pessimistischer und die reden schon von 5 und 10 Jahren, die Krise andauern könnte und so weiter. Und klar werden die Gewinne der Unternehmen in den nächsten Monaten und ein, zwei Jahren deswegen niedriger sein, als in dem Alternativszenario, das noch vor einem Monat sozusagen galt, nämlich es gibt kein Virus, kein Corona und so weiter. Und aus meiner Sicht sind das jedenfalls faire Preise, weil die Risikoaversion im Markt stark gestiegen ist. Also das ist die Discount Rate, sozusagen die Abzinsungsrate für künftige Cashflows, und andererseits die Cashflows selber auch vermutlich nicht so hoch sein werden, also die Gewinne, wenn man das platt ausdrücken möchte, in den nächsten 2-3 Jahren nicht so hoch sein werden, wie noch vor einem Monat geglaubt. Und dann macht das plötzlich Sinn. Die Frage, die wichtigere Frage ist eher, was sich in der Zukunft tun wird. Geht es noch weiter runter? Wie lange geht es noch weiter runter und wie weit? Wann erholen sich die Aktienmärkte wieder und so weiter? Das sind, glaube ich, die entscheidenden Fragen.
Und was wäre jetzt dein Ratschlag für einen passiven Investor, der sich ein Gerd Kommer Portfolio aufgebaut hat oder ein einfacheres Weltportfolio aus MSCI World und MSCI Emerging Markets, idealerweise sogar auf Sparplanbasis?
Also mein Rat ist im Grunde genommen ganz einfach. Wenn es irgend geht, damit meine ich, wenn es mental und emotional irgend geht, das heißt also man nicht plötzlich Albträume hat und Schlaflosigkeit und Herzinfarkt droht und so weiter, wenn es also um Seelenfrieden einigermaßen geht und zweitens auch von der Liquidität her geht, ne? Also für insbesondere natürlich für Anleger, die jetzt nichts kurz- und mittelfristig aus dem Depot entnehmen müssen, weil sie genug anderen Cashflow haben aus Gehalt oder anderen Einkunftsquellen. Ja. Also wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, dann ist mein Ratschlag, den ich seit 20 Jahren wiederhole, nichts tun. Also auf keinen Fall verkaufen, sondern stay the course, den Kurs halten, wie John Bogle, der ganz berühmte letztlich Erfinder, wenn man das so ausdrücken möchte, von Indexfonds Anfang der 70er Jahre, immer gesagt hat, ne? Einer der großen Fehler, den man machen kann, da gibt es auch sehr viel Forschung dazu, ist eben in Abschwüngen zu verkaufen. Typischerweise wird man einen großen Teil der Downside, des Drawdowns mitnehmen. Also wenn jetzt jemand verkauft, hat er ja, wie vorhin erwähnt, je nach Index und Einzelportfolio im Aktienteil zumindest seines Portfolios so um die 40% schon verloren. Ja. Das wird damit dann realisiert, dieser Verlust. Mhm. Und das typische Muster ist dann, dass die Leute draußen bleiben, egal jetzt der Markt geht noch weiter runter, sagen wir mal so, dann freuen sich erstmal, ja Gott sei Dank bin ich rausgegangen, irgendwann mal zieht der Markt wieder an. In real time ist es ganz, ganz, ganz schwer zu beurteilen, ob das dann so ein falscher Frühling ist oder so ein kleines Zwischenhoch und danach geht es dann noch wieder runter und so weiter. Und lange Rede, kurzer Sinn, die Leute bleiben halt einfach am Spielfeldrand draußen stehen und irgendwann mal sind wir dann auf minus 20, minus 10, 0 und dann wieder bei plus 10, also jetzt im Index, bei einem Index von 100 ausgehend, gesprochen, und die Leute stehen immer noch im Spielfeldrand und steigen dann irgendwann mal wieder ein, weil sie sehen, ihre Nachbarn, Freunde und so weiter, die verdienen alle toll Geld, nur sie selber nicht. Und das kann jetzt jeder, da braucht man kein großer Finanzmathematiker sein, sich selber ausrechnen, dass derjenige, der das getan hat, was ich gerade so klischeehaft und beispielhaft erzählt habe, schlechter am Ende dasteht, weil er eben 40% seines Vermögens verloren hat und dann mit den restlichen 60% zu einem teureren Preis wieder einsteigt als zu dem er verkauft hat. Das ist also wirklich die absolute Loser-Strategie. Reduziert die Volatilität, das kann man immerhin sagen, ne? Also im Vergleich zu dem Buy-and-Hold-Anleger. Aber wir sind ja nicht dafür da, die Volatilität im Aktienportfolio zu minimieren, sondern im Aktienportfolio jedenfalls den Ertrag zu maximieren. Und wenn ich ein Problem habe mit dem Risiko, Drawdown oder Volatilität, dann muss ich das anders lösen. Ich muss es lösen, indem ich mir eine Asset-Allokation hole und oder sie festlege, die mit der ich leben kann, mit der ich durch dick und dünn leben kann und nicht durch rein raus im Aktienteil. Das ist also okay. mein Ansatz.
Das bedeutet, du hast es quasi am Rande schon erwähnt, du hältst nichts von der Strategie zu sagen, naja, ich behalte jetzt mein Cash, wenn ich denn jetzt noch Cash zum Investieren habe, oder ich verkaufe sogar meine Anteile und kaufe, wenn ich am Tiefpunkt bin. Von dieser Strategie hältst du nichts, weil du sagst, wir wissen nicht, wann der Tiefpunkt ist, richtig?
Genau, wir wissen nicht, wann der Tiefpunkt ist. Ich meine, natürlich, wenn jemand, der vorher, sagen wir mal, als Beispiel eine 60-40 Asset-Allokation hatte, 60% Aktien, 40% risikoarm. Und jetzt haben wir die Situation, die wir haben, mit minus 40% in den Märkten ungefähr. Und der sagt dann, hey, Jungs, Mädels, wisst ihr was? Ich nutze diese Gelegenheit jetzt und nehme von diesem 40%-Topf, also früheren 40%-Topf, jetzt ist ja mehr, prozentual etwas und in Ergänzung zu dem Rebalancing, was ich ja eigentlich sowieso machen müsste, ja, also mein Aktientopf ist jetzt um 40%, also fast die Hälfte auf 35, also die vorherigen 60 sind jetzt auf 35 geschrumpft, mein Anleihentopf ist immer noch bei 40, ich wollte ja 60-40 haben, nicht 35-40, ne? Also eigentlich müsste ich ja schon vom Rebalancing-Gesichtspunkt hier jetzt stark in Aktien reingehen. Und dann könnte natürlich einer sagen, und dagegen habe ich persönlich nichts einzuwenden, wenn jemand den Mut hat, ach, ich nutze jetzt den Sommerschlussverkauf, bitte das nicht als Zynismus interpretieren, den wir jetzt gerade haben. Aktien sind spottbillig, sind sie im Grunde genommen auch jetzt. Und werde, obwohl ich eigentlich ursprünglich eine 60-40 als Asset-Allokation habe, aus opportunistischen, taktischen Gründen jetzt sogar auf 70-30 gehen oder irgendwie sowas. Also wenn jemand das macht, ich finde das sehr mutig und da würde er von mir ein Schulterklopfen ernten, aber ich behaupte, das werden sehr, sehr wenige wagen und so viel Mut aufbringen.
Das bedeutet, was du gerade als Strategie beschrieben hast, wäre quasi eine Strategie, mit der man von der Krise profitieren könnte, ganz grob gesprochen. Was dann aber mehr Mut verlangt, weil du ja weniger risikofreien Teil hast oder risikoarmen.
Genau. Es erfordert ja schon eine große Portion Mut, die die Mehrzahl der Leute vermutlich nicht mal hat. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, das sage ich nur aus dem Bauchgefühl heraus. An dieser Stelle, in der wir jetzt sind, diszipliniertes Rebalancing zu machen. Das bedeutet ja auch letztlich jetzt mehr Aktien oder umzuschichten und wieder zusätzlich Aktien zu kaufen.
Okay, dann habe ich noch eine weitere Frage zum Thema Krisen. Und zwar haben wir beide ja bereits eine Krise durchgemacht. Du hast sogar noch mehr durchgemacht als ich, vermutlich. Aber wir waren ja beide auch schon 2008, 2009 dabei. Wie siehst du denn die Unterschiede zwischen 2008, 2009 und der jetzigen Corona-Krise Anfang 2020?
Ja, ich habe gerade hier ein Blatt Papier vor mir, auf das ich jetzt blicke, auf dem ich seit sozusagen dem Jahr 1900, nicht nur seit dem Jahr 2008, 2009, die schwersten Crashes in den Daten für die USA, Aktienmarktdaten für die USA bis 1970 und danach für den Weltaktienmarkt, weil vor 1970 keine zuverlässigen Monats- Renditen für den Weltaktienmarkt vorliegen und man braucht hier Monatsrenditen. Und wenn ich das mir anschaue, dann ist das alles sozusagen, was wir jetzt erleben oder anfänglich erstmal erleben, gar nicht so ungewöhnlich. Also da gibt es sehr große Parallelen. Die große Finanzkrise war also vor 10 Jahren, rund 11 Jahren, insofern so ein bisschen anders als die anderen großen Crashes, also der Erste Weltkrieg, dann die Great Depression 1929 bis 37, dann auch während des Zweiten Weltkriegs gab es einen Crash, dann kam der Ölkrisencrash 1973, 1974, den eigentlich erstaunlich, der sehr selten, Entschuldigung, selten erwähnt wird, aber genauso drastisch war wie die anderen genannten. Dann natürlich der Dotcom-Crash von 2000 bis 2002 etwa, oder Ende 2002, und dann vor 11 Jahren die große Finanzkrise. Aber überall ging es so um 50% runter, bei der Great Depression noch mehr, da waren es fast 80%, und überall ging es dann in den 24 Monaten nach dem Tiefpunkt so irgendwo zwischen 30% und 90% wieder hoch. Schon, okay. Also die komplette Erholung war dann noch nicht innerhalb von 24 Monaten im Durchschnitt erreicht. Und innerhalb von 5 Jahren ungefähr, ganz grob gesagt, war überall dann die Erholung, also nach dem Tiefpunkt gerechnet, spätestens erreicht. Also bitte mich da jetzt nicht in jedem einzelnen Fall, das ist so grobe Durchschnittswerte. Und ich glaube, dieses Muster wird sich hier auch wieder erholen. Also irgendwann mal wird diese Corona-Krise abflauen. Es wird eine Impfung oder ein Medikament entwickelt werden. Die Neuinfektionen gehen zurück. Und der konjunkturelle Schaden wird dann klar sein und wird nicht noch schlimmer werden. Und dann werden sich die Märkte wieder allmählich erholen. Das kann natürlich, also ich habe keine Ahnung, ob das jetzt nächsten Monat beginnt, in 12 Monaten, in 2 Jahren oder in 3 Jahren. Also das kann, glaube ich, niemand zuverlässig sagen, obwohl es viele Experten vorgeben. Aber diese Krise wird wie alle anderen genannten Krisen selbstverständlich nicht ewig andauern. Und die Weltwirtschaft, das ist das Grundkonzept ja in einem Weltportfolio, ich investiere nicht in ein Land, ich investiere nicht in eine Branche, schon gar nicht in ein Unternehmen, auch nicht in einen Manager, sondern ich investiere in die Weltwirtschaft. In die Weltwirtschaft, das ist ganz, ganz wichtig. Die Weltwirtschaft kann nicht Konkurs gehen oder pleite gehen, solange Menschen auf diesem Planeten leben, die Güter und Dienstleistungen brauchen, um zu überleben und ihr Leben angenehm zu gestalten. Also wichtige Dienstleistungen, aber auch also essentielle wie Lebensmittel, aber auch Luxusgüter, all das ist benötigt und irgendjemand muss es herstellen und deswegen wird das auch in Zukunft weitergehen. Aber wann der Aufschwung kommt, das kann ich natürlich nicht sagen. Ich hoffe nur, dass möglichst viele Zuschauer und Zuhörer einfach von vornherein ihre Risikokapazität richtig eingeschätzt haben und nicht zum Beispiel mit einem 100-0-Portfolio, also 100% Aktien, hier in diesen Crash reingegangen sind. Das ist natürlich dann heavy.
Du bist ja auch Vermögensverwalter, das heißt, du kümmerst dich jetzt nicht mehr um nicht nur um dein eigenes Geld, sondern hast auch Kunden. Ich weiß nicht, ob du darauf eingehen möchtest, aber wie ist denn so da die Einstellung oder gibt es da, hast du auch gemerkt, dass es da überwiegend eine gewisse Panik gibt oder Angst oder sind die Leute überwiegend positiv gestimmt, so im groben Durchschnitt?
Also da muss man so ein bisschen unterscheiden. Natürlich haben wir sozusagen Bestandskunden, die schon vor dem Crash bei uns waren und auch investiert waren. Wir haben so ungefähr 150 Mandanten. Und dann so eine andere Gruppe, ich nenne sie jetzt mal, bitte nicht den Begriff wörtlich nehmen, Pipeline-Kunden, die mehr oder weniger schon unterschrieben haben bei uns, aber noch nichts investiert haben, die also so im Onboarding-Prozess sind, im Kundengewinnungsprozess. Und die letztere Gruppe, nennen wir es jetzt mal die Pipeline-Kunden, ich meine das nicht böse gemeint, das klingt jetzt so ein bisschen abfällig fast, aber das ist nicht so gemeint, mir fällt jetzt einfach kein besserer Begriff ein. Also die Pipeline-Kunden, die haben eine erstaunlich positive Einstellung zu dieser ganzen Geschichte. Die sagen dann natürlich, und jetzt kann sich schon jeder denken, was ich gleich erwähnen werde, ich kann jetzt endlich zu Schnäppchenpreisen investieren. Vor ein paar Monaten war mir der Aktienmarkt noch zu teuer, aber jetzt 30, 40 plus Prozent billiger und das passt endlich. Und dementsprechend wird auch meine Rendite in der Zukunft, die erwartete Rendite in die Zukunft gerichtet, höher sein, wenn ich so tief einsteige. Und manche von denen sagen, ja, schnell, 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 also bitte, bevor der Markt sich dreht, wieder nach oben. Das ist eigentlich ein relativ starkes und klares Muster in dieser Gruppe. Aber bei den Bestandskunden ist es natürlich ein bisschen anders. Das ist, glaube ich, auch nicht überraschend. Da ist nicht unbedingt die große Glückseligkeit angesagt bei den meisten. Wir reden jetzt auch nicht mit jedem jeden Tag. Das sind alles erwachsene Menschen, die wissen, was sie tun und wissen, was sie getan haben. Und ich würde sagen, alle, ich bin da jetzt ganz offen, mit einer einzigen Ausnahme von 150, haben jedenfalls bis jetzt an diesem Punkt, wo wir stehen mit minus 40% anscheinend, vielleicht sind sie nicht happy, aber sie können gut damit umgehen und damit leben und haben von uns eine Asset-Allokation, also eine Mischung aus risikoarm und risikobehaftet bekommen, mit der sie leben können. Und wir haben, also bei uns ist, weiß jeder in Bezug auf diese Mischung risikoarm versus risikobehaftet, was das an Maximum Drawdown, maximalen kumulativen Verlust bedeuten kann, weil das aus der Historie abgeleitet ist. Und also mit anderen Worten, wenn einer ein 50-50-Portfolio hat bei uns als Beispiel, dann hat er also wirklich sozusagen in your face von uns gehört, schwarz auf weiß und auch in schönen bunten Grafiken und Tabellen, dass das also real auch noch minus 30% Drawdown bedeuten kann, ne? Bei einem 50-50-Portfolio auf das Portfolio bezogen. Und wir liegen ja derzeit, also wenn ich das so betrachte, deutlich innerhalb dieser Grenzen. Ne?
Ja,
ja. Insofern ist noch keiner aus dem Fenster gesprungen, sozusagen. Aber glücklich ist darüber natürlich keiner. Ne?
Das heißt, von deinen 150 Kunden sagst du, mit einer Ausnahme hat keiner verkauft?
Auch der hat nicht verkauft, aber der eine scheint jetzt, ist mein Eindruck, sozusagen mental nicht mehr so gut damit klarzukommen. Und okay. wie sich das dann weiterentwickeln wird, weiß ich nicht. So weit sind wir da im Dialog noch nicht.
Das ist ja eine ziemlich beeindruckende Bilanz. Also wenn der ganze Aktienmarkt zusammenbricht, heißt das ja, es gibt Verkäufer, aber die liegen dann wohl nicht bei euch.
Nee, also in der Tat, also JP Morgan, der Gründer der amerikanischen Investmentbank JP Morgan, ist eine der größten, JP Morgan Chase heißt sie jetzt, eine der größten Banken der Welt, ganz gewiss eine der profitabelsten. Die wurde, wie gesagt, von John Pierpont Morgan Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet und der sagte mal, ob das exakt stimmt, sei dahingestellt, aber der sagte mal, in einem Crash kehren Aktien zu ihren rechtmäßigen Besitzern zurück. Das ist natürlich sarkastisch gemeint, aber da steckt ein großes Stück Weisheit und Klugheit drin. Und ich finde dieses Beaumont sehr, sehr gut. Also wer jetzt in dieser Situation mit Aktien nicht klarkommt, der... Es klingt jetzt hart, aber es ist wahrscheinlich so, der hätte halt oder mit seinen Aktien nicht mehr klarkommen, weil die stark tief im blutroten Bereich sind. Der hat seine Risikotragfähigkeit überschätzt und der hätte von vornherein weniger Aktienexposure, weniger Aktieninvestment haben sollen. Ne? Und die Leute, es ist ja auch kurios, ne? Also es gibt immer diesen Spruch, Flight into Safety, Flucht aus dem Aktienmarkt, die Stampede aus dem Aktienmarkt. Das ist ja wirklich Quatsch. Jede Aktie muss einen Eigentümer und Besitzer haben. Ne? Und wenn jetzt Leute verkaufen, für jede Aktie, für jedes Wertpapier, das verkauft wird, muss es einen Käufer geben. Also jedes Wertpapier, das verkauft wird, wird auch gekauft. Und diese Käufer, definitionsgemäß, also wie gesagt, das ist ja eine mathematische Notwendigkeit, die die Aktionäre ja nicht vernichtet, diese Käufer, die gibt es ja auch. Und das müssen ja diejenigen sein, die sagen, okay, das ist jetzt eine gute Opportunität, die billige Aktie, die ist eine gute Opportunität für die Zukunft, und infolgedessen gibt es genauso viel sozusagen an dem Punkt, an dem wir stehen, Leute, die positiv in die Zukunft blicken von dem Niveau aus, wie Leute, die sagen, ich glaube, es könnte noch weiter nach unten gehen oder es geht noch weiter nach unten.
Okay. Jetzt gibt es noch ein Thema, was wir ja unbedingt ansprechen müssen. Wir hatten es im Vorgespräch ja mal angerissen. Und das Schlagwort lautet Crash-Propheten. Diese Crash-Propheten gibt es ja jetzt schon seit, zumindest seit ich das beobachte, mindestens seit 2008, 2009, also seit dem letzten Crash, sicherlich auch schon davor. Und diese Crash-Propheten haben ja jetzt Hochkonjunktur, werden von allen Medien zitiert und sagen jetzt, naja, diesen Crash, den habe ich ja vorher gesehen, schau mal hier mein Artikel, schau mal hier mein Buch oder was auch immer. Wie sieht deine Einschätzung dazu aus? Hatten die Crash-Propheten im Endeffekt doch recht gehabt?
Ja, also bei Crash-Propheten, das ist mir wichtig, muss man noch ein bisschen unterscheiden. Da gibt es nämlich auch solche und solche. Also in die Untergangspropheten und die Crash-Propheten. Das ist nicht ganz das Gleiche. Also wir haben in Deutschland, sind wir Weltmarktführer bei den Untergangspropheten. Also das sind sozusagen Turbo-Crash-Propheten, Leute, die sagen, nee, also es wird jetzt nicht nur einen Aktiencrash geben von 40-50% Minus, sondern nein, die ganze Eurozone wird chaotisch sozusagen zusammenbrechen. Der Euro als Währung wird in irgendeiner Weise verschwinden. Das wird dann selten so richtig beschrieben, wie das gehen soll. Deutschland wird Konkurs gehen, einen Staatskonkurs erleiden, also seine Schulden nicht mehr begleichen können und es bis hin zu sozusagen Versorgungsengpässen, und man soll sich Nahrungsmittelvorräte anlegen.
Totale Anarchie.
Genau, das könnte sein, dass man mal von seinem Goldbarren ein Stückchen abschneiden muss, um sich Klopapier zu kaufen und so weiter. Also solche Szenarien werden in diesen Büchern beschrieben, ohne Witz, nee, ich meine das jetzt ernsthaft. Und das ist schon noch mal eine ganz andere Nummer als einfach ein Crash-Prophet. Crash-Propheten gab es natürlich in den letzten 50 oder 100 Jahren wie Sand am Meer, jeden Tag, jedes Jahr, immer viele, Tausende. Also es müsste mal einer ein Buch über Crash-Propheten schreiben, das ist eine völlig undankbare Aufgabe, weil so ein Buch sich nur banal verkaufen will. Also damit kann man wirklich kein Geld verdienen, deswegen macht's auch keiner. Aber banale Crash-Propheten, das ist wie Straßenläuse bei den Läuse bei den Straßenhunden in Mexiko. Die begleiten die Menschheit schon immer, und die werden wir auch nie loswerden. Das ist halt so. Aber die vier Kollegen, über die wir jetzt sprechen, Max Otte, Dirk Müller, Markus Krall und die beiden Autoren Marc Friedrich und Matthias Weig, das sind jetzt wirkliche Untergangspropheten, und bei denen reden wir ja vom Weltsystemcrash, der jetzt ansteht.
Ja,
also was meine ich dazu? Ich will gar nicht viel dazu sagen, wie wahrscheinlich jetzt diese Thesen, Domino-Theorie-Thesen sind, von denen, das überlasse ich lieber den Wirtschaftswissenschaftlern, seriösen Wirtschaftswissenschaftlern, die an Universitäten beschäftigt sind oder bei Forschungsinstituten.
Zwei von den genannten sind ja Professoren oder Wirtschaftswissenschaftler, oder?
Nein, also Max Otte trägt den Professorentitel, ist aber schon viele Jahre nicht mehr an einer Universität tätig, sondern ist einfach Fondsmanager und Buchautor. In Deutschland darf man ja den Titel Professor, da gibt es auch einen interessanten Artikel dazu in Bezug auf Max Otte, also wer sich Professor nennen darf und wer nicht. Also, aber in dem Sinne, auf den es jetzt hier eigentlich ankommt, Leute, die berufsmäßig an Universitäten als Wirtschaftswissenschaftler, als Makroökonomen arbeiten und keine Interessenskonflikte haben, einfach nur forschen und lehren, das ist keiner von den Vieren. Max Otte vielleicht noch marginal, er war es mal, also vor 10 Jahren oder so. Und Markus Krall, also sind alle ganz kommerziell unterwegs, wie wir alle. Ne? Und die Wirtschaftswissenschaft, die nimmt solche Dinge aus meiner Sicht eher nicht ernst, beschäftigt sich gar nicht damit, weil das einfach absolute Außenseiter- und Randmeinungen sind. Aber das ist jetzt gar nicht so der Punkt, auf den ich eingehen möchte, tiefer eingehen möchte, sondern eher, was sagen eigentlich die 4 beziehungsweise 5 Autoren in ihren Büchern darüber, wie wir, du und ich und jeder, der jetzt hier das Video sieht oder den Podcast hört, wie wir mit unserem Geld jetzt in einer Krise, in so einem Crash-Szenario oder Untergangsszenario, was wir dann tun sollten, wie wir unser Geld anlegen sollten. Und das habe ich mir mal sehr genau angeschaut bei diesen 5 Personen oder 4 Büchern. Es sind sogar mehr Bücher, weil einige davon 2 oder 3 geschrieben haben. Und das Erstaunliche ist, dass die zwar in der Beschreibung der Defizite, ne, Verschuldung, Zombie-Unternehmen, ja, Regierungen, die nicht mehr mit ihren Bürgern oder den Bürgerwillen korrekt reflektieren, die Rechte der Bürger einschränken oder zu sehr einschränken und so weiter, da sind sie alle vergleichsweise homogen und überlappen sich sehr stark, teilweise nahezu identische Thesen und Beschreibungen. Aber bei den Empfehlungen, bei den Anlageempfehlungen, da divergieren die 4 sehr stark. Also es gibt nicht ein einzige, jetzt muss ich mich einschränken, 2 Kleinigkeiten gibt es, die 4 teilen oder vielleicht, ich komme gleich drauf, sind es auch keine Kleinigkeiten, aber es gibt auch sehr, sehr fundamentale Aussagen und Empfehlungen in Bezug auf Geldanlage im Crash, die sich diametral, also entgegengesetzt, 180 Grad entgegengesetzt gegenüberstehen. Und wenn ich dann alle 4 lese, ja, was soll ich denn machen? Also mich würde das sehr stark verunsichern. Das ist ungefähr so, wie wenn ich mit einem schweren Rückenleiden zu 4 verschiedenen Orthopäden gehe, ne, Medizinern gehe und alle 4 geben mir eine unterschiedliche Therapie. Na, die Diagnose ist so ein bisschen ähnlich oder weitgehend ähnlich, aber die Therapie von allen 4 ist, widerspricht sich nicht. Sie ist nicht nur nicht gleich, sondern sie widerspricht sich. Und das würde mich total verunsichern. Und das würde mir so ein gewisses Misstrauen auch letztlich vermutlich geben in alle 4.
Das sieht man eigentlich auch ganz gut. Ja, wenn man sich die Performance dieser 4 Fonds anschaut, ja, genau. Derzeit gerade.
Genau. Also.
Wobei hier Dirk Müller eine herausstehende Stellung hat und sein Fonds ja sogar Geld verdient hat jetzt im Crash, was man ihm ja, wo man ihm gratulieren kann zunächst mal.
Genau, ja, wobei Herr Müller, wenn man die ganzen 4 Jahre oder so betrachtet, die sein Fonds jetzt existiert, ist ja noch nicht sehr lange, dann sieht die Bilanz nicht so toll aus und überhaupt nicht beeindruckend aus. Ne? Ja. Also letzten Endes sollte man so kurze Zeiträume, ob sie jetzt 1 Jahr sind oder sogar 5 Jahre, die sind, und ob sie in einem Crash, während eines Crashes stattfinden oder einen Crash umfassen oder einen Bullenmarkt, so kurze Zeiträume sind nie repräsentativ. Aber klar, wir alle schauen uns kurze Zeiträume an und es ist auch verständlich irgendwo. Letzten Endes zählt der Gesamtzeitraum und der ist bisher, obwohl Dirk Müller das Glück hatte, dass bei seinem sozusagen defensiv orientierten Fonds schon nach 5 Jahren ein Crash kommt. Das Glück hat nicht jeder defensiv orientierte Fondsmanager und selbst unter diesen glücklichen Umständen ist seine Performance jetzt nicht unbedingt etwas, das man spektakulär nennen könnte. Also um noch ganz kurz zu dem vorherigen Punkt zu kommen, die einzigen beiden Empfehlungen, die alle 4 Crash-Propheten gemeinsam geben, sind Immobilien, Exposure, Immobilieninvestment im Inland, in Deutschland, vor allem vermietete Immobilien, abbauen, reduzieren. Und sie sagen alle auch, dass generell Assets, also Vermögenswerte, die im Inland liegen, zum Beispiel nicht börsennotierte Unternehmensbeteiligungen, wenn ich meine eigene GmbH hier in Deutschland habe oder sowas, dass das alles suboptimal ist und dass man Investments tätigen sollte, die außerhalb der Eurozone liegen, ne? Also ein Häuschen auf Neuseeland kaufen zum Beispiel, das ist eine Immobilieninvestition, die passt, aber eben nicht Immobilien in Deutschland. Ne? Friedrich und Weick, die kommen mit so kuriosen Dingen um die Ecke wie Waldgrundstücke, merkwürdigerweise sogar innerhalb der Eurozone. Dann auch Bitcoin. Dirk Müller hingegen sagt, Bitcoin ist Betrug. Ja, also solche Geschichten oder vergleicht Bitcoin mit einem Ponzi-Scheme, mit einem Schneeballsystem. Ja, und bei Bankguthaben zum Beispiel, das ist ja auch so ein Hot-Button, der ist für uns hier eigentlich immer recht wichtig. Friedrich und Weick und Markus Krall sagen beide, keine Bankguthaben in der Eurozone. Da gehe ich persönlich auch d'accord mit, das finde ich richtig, zumindest Bankguthaben außerhalb der staatlichen Einlagensicherung. Aber für Dirk Müller und Max Otte sind zum Beispiel Bankguthaben wiederum okay. Ja, also Bankguthaben innerhalb der Eurozone wiederum okay. Also wem soll ich jetzt glauben? Das finde ich so kurios bei den Vieren.
Okay, interessant. Das sind also die Gegensätze, also die Widersprüche, die du rausgearbeitet hattest.
Ja, genau. Also ich wollte da über dieses Thema vor kurzem mal einen Vortrag halten, aber aus Corona-Gründen wurde die Konferenz leider storniert. Aber die Präsentation wird irgendwann mal noch kommen.
Okay, vielleicht können wir dann auch noch ein spezielles Video zu diesem Thema drehen. Gut, Gerd, hast du noch eine abschließende Empfehlung, eine Ermutigung für diejenigen, die vielleicht gerade erst vor 4, 5 Monaten angefangen haben, den allen Mut zusammengepackt haben und zu investiert haben und jetzt vermutlich den Downturn zu 100% im Depot haben?
Also ich würde mich da sozusagen gerne wiederholen. Es klingt jetzt ein bisschen langweilig, aber das, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn es irgend geht, mental, psychologisch und vom Cashflow her dann durchhalten. Wenn das nicht geht, dann natürlich handeln so nach dem Motto, besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende und jetzt einen Cut machen. Wer noch recht jung ist und wenig in absoluten Zahlen, wenig investiert hat, also vielleicht jetzt viel in Bezug auf das eigene Vermögen, wenn ich nur 10.000 Euro Nettovermögen habe und diese 10.000 Euro sind komplett jetzt in Aktien investiert, dann hat es mich da natürlich ordentlich zerbröselt. Aber die 10.000 Euro, wenn die Person jetzt, sagen wir mal, irgendwo in den 20ern ist, altersmäßig, sind in Bezug auf das Humankapital dieser Person, also die Fähigkeit, in Zukunft Gehalt zu verdienen in den nächsten 40 plus Jahren, die 10.000 Euro sind absolut minimal. Also insofern ist das dann doch nicht so tragisch. Und vielleicht ist das einfach dann School Fees, wie die Amerikaner sagen, Lehrgeld, das man gezahlt hat und das sich auszahlen wird in der Zukunft. Und für alle, die noch ganz wenig investiert haben, gilt vielleicht auch der Spruch von William Bernstein, das ist ein amerikanischer Finanzexperte, der auch viele Bücher geschrieben hat, den ich sehr mag, sehr verehre. Der ist sogar von seiner Ausbildung her Neurologe, also auch Mediziner. Der sagte auch mal, und mehrfach hat er das geschrieben, junge Anleger, die sollten jeden Tag auf die Knie fallen und für einen Crash beten. Jetzt haben sie ihn. Der liebe Gott hat die jungen Anleger, die gebetet haben, erhört, Entschuldigung, und selbst wenn die Leute jetzt nicht opportunistisch sagen, ich gehe jetzt rein mit meinem gesamten Vermögen und kaufe mir zum Schnäppchenpreis Aktien, haben sie doch mindestens ein niedrigeres Ausgangsniveau für den Sparplan oder was immer sie dann in Aktien investieren. Also selbst der Crash ist für einen Teil der Bevölkerung eigentlich eine gute Sache. Also für die jungen Anleger so paradox das klingen mag, ist er gar keine schlechte Sache.
Okay, Gerd, vielen Dank für deine Einschätzung, vielen Dank für die Ermutigung und wir sehen uns bestimmt in einem weiteren Beitrag bald wieder. Dankeschön.
Gerne, Thomas, dir und dem Team noch einen schönen Nachmittag.
Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld, bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar, denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern. Wie immer findest du in den Shownotes und in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge alle wichtigen Verlinkungen. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.